Wir sind ja mitten in der sogenannten dunklen Jahreszeit. Ich glaube, an so einem Morgen wie heute merkt man das besonders, oder? Also, ja, ich bin heute aufs Fahrrad gestiegen, dachte mir, oh, das ist dieser Nebel und so nasskalt. Jetzt nicht so prickelnd, nicht so schön. Und schön hat es da eigentlich ja nur der, der drinnen im Warmen, beim gemütlichen Kerzenschein eine Tasse Tee, Kaffee oder, hört, hört, Glühwein trinken kann. Ja, der zusammen mit Freunden und Familie so sich abnabeln kann von diesem Kalten und Ungemütlichen, was da draußen ist. Aber wisst ihr, wer morgens im Dunkeln vielleicht noch auf dem Fahrrad zur Arbeit fährt und abends im Dunkeln wieder nach Hause kommt und dort von niemandem erwartet wird, von keiner gemütlichen Stimmung in Empfang genommen wird, für den ist es ganz schön trist. Der kann in so einer Zeit ganz schön leicht depressiv werden. Ganz zu schweigen von denen, die gar kein Heim haben und die sich gar nicht in ihrer Lieblingsdecke gemütlich auf dem Sofa einkuscheln können. Und wir wollen heute so ein bisschen über menschliche Sehnsüchte sprechen und nachdenken. Das, wir haben es bei der Begrüßung schon gehört, dass Jesus als Licht gekommen ist. Aber was war denn da vorher, bevor das Licht gekommen ist? Da war Dunkelheit. Und als Menschen, da sind wir oft in dieser Dunkelheit gefangen und wir haben solche menschlichen Sehnsüchte. Jetzt lade ich euch wieder ein, eure Handys zu zücken, wenn ihr den Handys dabei habt. Wieso funktioniert das jetzt nicht? Come on, das kann man alles 100-mal probieren. Muss ich nochmal klicken? Nee. Es funktioniert einfach nicht. Ach, schade. Hätte ich jetzt echt gern mit euch gemacht. Dann machen wir es anders. Dann ruft ihr es einfach rein und ich wiederhole das. Und die Leute im Livestream können es in den Chat schreiben. Und Felix ruft es mir nach vorne zu und ich wiederhole auch das, damit wir auf diese Fragen antworten können. Und zwar geht es darum, was ist deine größte Sehnsucht? Was ist deine größte Sehnsucht? Und ich habe schon drei Antworten reingeschrieben, wie ihr sehen könnt. Und die erste Antwort war, auf den Kilimandscharo. Meine zweite Antwort war, Millionär werden. Und meine dritte Antwort war, mal ein echtes, krasses Wunder von Gott erleben. Ja, einfach nur mal so, dass ihr so ein bisschen eine Idee bekommt, was so meine Gedanken sind. Aber gebt mir eure Gedanken. Was ist eure größte Sehnsucht? Shout it out. So kenne ich euch. Come on, Tanja, lass mich nicht im Stich. Du hast immer eine Sehnsucht. Deine Gemeinde. Das habt ihr gehört, gell? Dass seine Liebe zu Jesus größer und stärker wird.
Gesundheit.
Frieden. Was war das? Lieben oder Leben?
Frieden.
Frieden, Entschuldigung. Ich habe irgendwie eine Maske auf dem Ohr.
Meine größte Sehnsucht wäre, dass alle meine Kollegen gerettet werden.
Dass alle Kollegen gerettet werden. Come on, was sind eure Sehnsüchte? Jetzt könnt ihr sie mal einfach rausbrüllen. Dass dein Sohn eine tiefe Begegnung mit Jesus hat. Da habe ich noch was gehört. Dass er und seine Familie gerettet wird. Dass deine Mutter gerettet wird. Menschliche Sehnsüchte. Ganz herzlichen Dank, dass ihr jetzt auch so spontan auf diesem Weg mitgemacht habt. Felix, kam irgendwas im Chat? Come on, Leute, am Livestream, ihr enttäuscht mich, aber das kriegen wir noch hin. Wir versuchen euch hier mit einzubinden, dann macht auch mit. Aber vielen Dank für alles, was ihr gesagt habt. Es ist natürlich echt schade, dass es jetzt nicht auf dem Weg funktioniert hat. Aber das nächste Mal vielleicht. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht, das habt ihr schon kurz gesehen. Und zwar hat dieses Bild den Titel Mehr Licht. Das ist von einem Künstler mit dem Namen Fritz Fleischer. Und er illustriert mit diesem Bild die angeblich letzten Worte in seinem Todeskampf von Johann Wolfgang von Goethe. Als Goethe auf dem Sterbebett lag, oder hier sitzt er im Sterbestuhl, da hat er wohl diese Worte gesagt, mehr Licht. Mehr Licht, das wünscht sich mancher. Nicht nur dann, wenn er sich gerade im Dunkeln das Schienbein an der Bettkante angestoßen hat. Wem ist das schon mal passiert? Mir, regelmäßig. Weil ich niemanden wachmachen will, stoße ich mir immer das Schienbein an der Bettkante an. Aber es gibt noch andere Zeiten, wo man sich mehr Licht wünscht. Und natürlich vor allem im übertragenen Sinn. Mehr Licht für sein Leben. Und Licht steht aber eben nicht nur für Helligkeit. Es steht für mehr vom Leben. Es steht für mehr Liebe. Licht, Leben und Liebe, das sind in unserer Welt offenbar begrenzte Ressourcen. Und ich glaube, für Menschen, die daran einen Mangel haben, sind es mit die größten Sehnsüchte überhaupt. Wenn du einen Mangel hast an Licht, an Leben, an Liebe, dann sind das große Sehnsüchte, die du hast. Und wir denken ja in diesen Wochen darüber nach, was es bedeutet, Weihnachten neu zu erleben. Und dann erinnern uns diese Worte Licht, Leben und Liebe ja auch so direkt an die Weihnachtsgeschichte. Mit Jesus, der von Gott gesandt wurde, kam das Licht in diese Welt. Der Stern von Bethlehem, er steht für dieses Licht, das Gott uns bringen möchte. Das neugeborene Kind in der Weihnachtsgeschichte, es steht für das Leben, das Gott schaffen möchte. Und die behutsame Ehrfurcht der hartgesottenen Hirten, die das Kind begrüßen, steht für die Liebe, die in dieser Welt durch dieses Kind wachsen darf. Weihnachten, sagt man ja so oft, ist das Fest des Lichts, das Fest des Lebens und das Fest der Liebe. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum Weihnachten für so viele von uns so besonders ist, weil es so drei ganz urmenschliche Bedürfnisse und Sehnsüchte anspricht. Ich gebe zu, das sind jetzt große, vielleicht auch ein bisschen komplizierte Gedanken. Und für viele von uns stimmt es vielleicht gar nicht. Vielleicht gehörst du zu den Menschen, die zwar irgendwie von diesem sogenannten Weihnachtszauber, ich hasse dieses Wort, aber so von diesem Zauber so berührt werden, so äußerlich, so, da werden irgendwelche Emotionen angesprochen, aber es durchdringt dich nicht. Wenn du in dein Leben schaust, dann ist da mehr Dunkelheit als Licht. Vielleicht musstest du sehr viel Lieblosigkeit erleben. Vielleicht ist gerade gar kein Leben in dir, weil der Tod nach jemandem von deinen Nächsten gegriffen hat, die dir so nahe sind. So schön dieses Weihnachtsfest mit allem Zauber auch sein mag, es scheint irgendwie nicht in deine Realität zu passen. Und dazu wollen wir uns auch heute wieder eine Geschichte aus der Bibel anschauen. Eine Geschichte, die so ganz und gar nicht weihnachtlich klingt, weil sie von der Härte des Lebens genau Bescheid weiß. Aber vielleicht ist es gerade deswegen eine Geschichte, mit der wir uns identifizieren können. Denn auch für die Frau, von der diese Geschichte handelt, sind Licht, Leben und Liebe eher eine Sehnsucht als eine Realität.
Es ist so heiß hier drin. Es ist so heiß schon wieder. Diese Hitze. Wenn man mal zum Brunnen will, oh, ist es heiß. Aber hey, jetzt in den See springen und eine Runde schwimmen. Wobei ein Eiskaffee würde ich mir wahrscheinlich jetzt auch nicht abschlagen lassen. Naja, aber lieber bei der größten Hitze im totalen Schweiß einen Brunnen und Wasser holen, als immer diese geächteten Blicke auszuhalten, wie sie mich angucken. Kennt ihr das, wenn man jemanden so anguckt, ohne hinzugucken? So, ne? Ich habe nicht hingeguckt, ich habe dich nicht gesehen, ich habe dich gar nicht gesehen. So gucken sie sich an, so gucken sie mich an. Das ist so verletzend. Es ist so herablassend. Ja, ich habe Fehler gemacht. Viele Fehler. Zum einen Fehler kam der andere und irgendwie habe ich zu wenig Nein und zu viel Ja gesagt und es nahm so seinen Lauf. Ich bin nicht stolz darauf. Ja, mit der Freundin, mit dem Mann meiner Freundin zu schlafen, war vielleicht nicht das Beste. Naja, und dann ihr Bruder und ach, es kam dann so dazu. Aber es ist halt blöd. Wie komme ich denn jetzt wieder raus aus der Nummer? Und du? Hast du noch nie Fehler gemacht? Nur weil ich deine Fehler nicht kenne, heißt es doch nicht, dass du keine Fehler hast. So, ne? Ich habe auch Fehler gemacht. Tja, und jetzt? Jetzt bin ich die Stadtschlampe. Super. Ah ja. Ich weiß gar nicht, wie ich aus dem Ding wieder rauskommen soll. Mein Leben ist doch total verpfuscht. Bei der Hitze an den Brunnen zu gehen, ist noch das Kleinste, aber alle meiden mich. Ich bin ja völlig allein. Ich habe das total, mein Leben total auch in den Sand gesetzt. Mann, früher, da hatte ich mal Freunde. Da ging man hier die Gasse entlang, da ging man da mal entlang und war da einen Kaffee trinken. Man hat sich ausgetauscht, man hat sich gegenseitig geholfen. Aber heute, heute will mich doch keiner mehr sehen. Ich bin total allein. Es ist so verletzend und ich fühle mich wie Dreck. Und ich frage mich ernsthaft, gibt es einen Moment, wo das mal wieder anders wird? Ich meine, ich würde das ja alles einfach am liebsten abwaschen, hinter mir lassen, aber wie soll das gehen? Ich gehe heute in der größten Mittagshitze an den Brunnen und morgen wird das doch auch so sein. Was ist nächstes Jahr? Was ist in 5 Jahren? Was ist in 10 Jahren? Wie geht denn das weiter? Jetzt habe ich da Fehler gemacht, ja, aber ich kann sie doch nicht ungeschehen machen. Ich wünschte, meine größte Sehnsucht wäre es wirklich, aus dieser Nummer irgendwie wieder rauszukommen, einen Neuanfang zu machen. Toll auch das noch. Jetzt will ich da zum Brunnen, jetzt sitzt da dieser Jude, kann ich mir wieder was anhören. Die Stadtschlampe, Samariterin, na klasse, das wieder von vorne.
Super, vielen, vielen Dank, liebe Sandra. Auch heute wollen wir uns diese Geschichte nicht nur durch diesen Monolog und dieses kurze Theaterstück auf uns wirken lassen, sondern wir wollen uns auch den Wortlaut anschauen, so wie es in Johannes 4 geschrieben steht. Da lesen wir, da kam Jesus in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Es war aber dort Jakobs Brunnen, weil nun Jesus müde war von der Reise. Habt ihr gewusst, auch Jesus wurde müde? Setzte er sich an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Also es scheint so, als gäbe es zumindest in dieser Geschichte mehr als genug Licht. Die Geschichte spielt um die 6. Stunde. Die 6. Stunde bedeutet 12 Uhr mittags, wenn die Sonne am höchsten steht in Samarien. Dem heutigen Westjordanland, also nicht Karlsruhe. Ja, wenn ihr manchmal denkt, oh, Hitzewelle, ich kann nicht mehr. Geht mal ins Westjordanland, da erlebt ihr, was Hitzewelle bedeutet. Und dann muss man sich dann schon fragen, wer ist denn so dumm, genau um diese Uhrzeit zum Brunnen von der Stadt auszulaufen, um Wasser zu holen und dann dieses Wasser nach Hause zu schleppen. Ihr Lieben, ich war lang genug in Afrika, in Mosambik, um zu wissen, was das für die Leute bedeutet, diese Wasserschlepperei. Das macht niemand freiwillig um diese Uhrzeit. Aber wisst ihr, wahrscheinlich ist genau das der Grund, warum die Frau es tut. Warum? Weil es sonst keiner macht. Sie macht es dann, wenn es sonst keiner macht, weil sie weiß, dann ist sie alleine. Sie kann sich sicher sein, dass sie niemandem begegnet. Und ihr Lieben, auf einmal, da spüren wir, dass in dieser Geschichte trotz dem Höchststand der Sonne viel weniger Licht ist, als auf den ersten Blick scheinen mag. Die Frau geht im hellsten Sonnenschein zum Brunnen, weil sie das Licht scheut. Paradox, oder? Aber sie hat Pech. Oder hat sie Glück? Diesmal ist nämlich schon einer da. An dem Brunnen. Einer, der auf sie wartet. Sie kann ihn von Weitem sehen. Sie zögert kurz. Dann denkt sie sich, ah ja, okay, das ist ein Fremder. Sie geht weiter. Dann sieht sie, oh nee, das ist ein Jude. Kann ja noch schlimmer werden. Und dann spricht der Mann sie an und sagt, gib mir zu trinken. Offensichtlich hat er nicht das nötige Werkzeug, keine Schöpfkelle, um sich selbst Wasser aus dem Brunnen zu holen. Ihr Lieben, gebt mir zu trinken, sagt Jesus. Es zieht sich irgendwie wie so ein roter Faden durch das Leben Jesu. Es fängt schon an in der heiligen Nacht, als das schreiende Baby an die Brust seiner Mutter gelegt wird. Und dann gibt es so viele Geschichten, wo Jesus mit Menschen isst und trinkt. Und es endet mit den berühmten Worten von Jesus am Kreuz: Mich dürstet. Und ich möchte heute mal eine Vorstellungsübung mit uns machen. Wie wäre es, wenn Jesus zu dir spricht? Und wenn Jesus zu dir sagt: Gib mir zu trinken. Kann es sein, dass der in die Welt gekommen ist, um uns allen zu helfen, dass er erstmal dich oder mich um Hilfe bittet? Kann es vielleicht sein, dass er deswegen als hilfloses Baby auf die Welt kommt? Kann es sein, dass er es deswegen mehr mit den zu kurz gekommenen im Leben und auf dieser Welt hält, als mit den Reichen und Mächtigen? Kann es sein, dass Jesus einen Durst, eine Sehnsucht hat, die nur wir allein stillen können? Und kann es sein, dass in dem Moment, in dem wir anfangen, den Durst Jesu zu stillen, unser Herz mehr und mehr Licht, Leben und Liebe erfährt? Wir lesen weiter, Vers 9. Da spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie? Du, ein Jude, erbittest etwas von mir zu trinken? Einer samaritischen Frau? Und dann kommt die Erklärung. Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du bätest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Also, was Jesus hier sagt, das ist im Grunde genommen fast wie ein Tausch. Er bietet dieser Frau einen Tausch an. Du gibst mir Wasser aus diesem Brunnen, physisches Wasser, H2O. Dafür bietet Jesus ihr lebendiges Wasser an. Und ihr Lieben, was das ist, was Jesus mit diesem lebendigen Wasser meint, davon hat die Frau an dieser Stelle noch keine Ahnung. Wir können es schon ahnen, nach dem, was ich in der Einleitung gesagt habe. Wir können schon ahnen, dass es um mehr Licht geht, um mehr Leben und um mehr Liebe. Im Grunde sagt Jesus hier: Wenn du wüsstest, wer mit dir redet, wenn du wüsstest, mit wem du es zu tun hast, du würdest merken, dass mit jedem Becher Wasser, den du Jesus reichst, zunehmend dein eigener Lebensdurst gestillt wird. Du würdest spüren, wie sich dein eigenes Leben mehr und mehr mit Licht, Leben und Liebe füllt. Ja, wenn du wüsstest, worauf du dich hier einlässt, dann würdest du bereit sein, Weihnachten neu zu erleben. Die Zeit, die du jetzt gerade investierst, die würde sich in etwas Ewiges verwandeln, das du in deinem Herzen tragen kannst. Die Lichter, die du an Weihnachten ansteckst, die würden zum Zeichen werden, dass es in deinem eigenen Leben hell geworden ist. Vers 11. Da spricht zu ihm die Frau: Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest. Und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken, und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Da spricht die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet. Und, jetzt kommt der eigentliche Grund, ich nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Ich will raus aus der Nummer. Die Frau am Brunnen, die ist ja erstmal ein bisschen skeptisch. Ja? Jesus spricht von lebendigem Wasser. Was das genau sein soll? In Israel war lebendiges Wasser ein stehender Begriff für Quellwasser. Also nicht Zisternenwasser, Brunnenwasser, das irgendwo abgestanden ist, mit Sand vermischt ist, sondern eine lebendige Quelle, wo immer was Neues kommt und wo es nachsprudelt. Aber es war für sie in ihrer Vorstellung immer noch H2O. Es war immer noch dieses physische Wasser. Aber eine Wasserquelle, die gab es weit und breit nicht in der Einöde des Westjordanlands. Wisst ihr, die Samariter, sie waren schon so froh und dankbar über diesen Brunnen, den sie der Legende nach dem Stammvater Jakob zu verdanken haben. Und jetzt fragt sich diese Frau, denkt dieser dahergelaufene Fremde wirklich, er hätte jetzt irgendwo eine Quelle gefunden, die uns allen bisher verborgen blieb? Dann wäre er mehr als der Stammvater Jakob. Aber in ihren Augen ist es totaler Blödsinn. Es gibt hier keine Quelle. Das alles sagt sie nicht. Das denkt sie sich. Was sie sagt ist, Mann, du hast noch nicht mal eine Schöpfkelle. Du bist ja sogar darauf angewiesen, dass ich, die Stadtschlampe, dir einen Becher Wasser reiche. Was könntest du mir da schon anbieten? Lebendiges Wasser. Also irgendwas rührt sich trotz allem noch in dieser Frau. Und gleichzeitig ist und bleibt sie skeptisch. Bei den ganzen Erfahrungen, die sie in ihrem Leben bisher gemacht hat, da wird sie sich hüten, ausgerechnet auf diesen dahergelaufenen Fremden am Brunnen reinzufallen. Auf der anderen Seite, da legt Jesus in ihr eine tiefe Sehnsucht frei. Durch diese bloße Ankündigung einer geheimnisvollen Gabe. Und es beginnt in Menschen etwas auszulösen. Was wäre, wenn es wirklich dieses lebendige Wasser gibt? Was wäre, wenn es wirklich mehr Licht, mehr vom Leben und mehr Liebe für mein verhunztes Leben gäbe? Und wisst ihr, was dann kommt? Dann kommt erstmal eine kalte Dusche. 16. Da spricht er zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Mist! Das musste ja kommen. Jetzt hat er doch voll reingegriffen in meine Wunde. Wisst ihr, wenn die Frau gerade eben noch irgendwas gespürt hatte von zarten Ansätzen einer Hoffnung, so ist es mit einem Schlag vorbei. Ich habe keinen Mann, sagt sie. Und wahrscheinlich kneift sie dabei die Lippen zusammen. Da sprach Jesus, du hast recht gesagt, dass du keinen Mann hast. 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Darin hast du also die Wahrheit gesagt. Ich habe mich gefragt, warum macht Jesus das? Warum? Warum offenbart er ihre Sünde und ihren Fehler so dermaßen? Warum stellt er sie bloß? Ist das nicht wieder einmal typisch Kirche? Eben noch redet sie von den großen Sehnsüchten nach Leben, Liebe und Licht. Aber in dem Moment, in dem es praktisch wird, in dem Moment, wo es darum geht, wirklich Butter bei die Fische zu packen, in dem Moment fällt den Frommen mal wieder nichts anderes ein, als die gleiche ewig dünne Suppe der Moral. Aber ihr Lieben, es geht in dieser Geschichte um was völlig anderes als Moral. Wisst ihr, eine Frau hatte damals überhaupt keine Möglichkeit, sich scheiden zu lassen. Offensichtlich hat sie sich nicht 5-mal von ihrem Mann getrennt, sondern sie war 5-mal weggeschickt worden. Das Problem dieser Frau war kein moralisches, sondern dass sie von so vielen Männern begehrt wurde und keinen von ihnen halten konnte. So stand sie jedes Mal wieder da, einsam, verlassen und ohne Versorgung. Auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass sich wieder einer ihrer annahm, damit sie nicht betteln musste. 5-mal hatte sich das wiederholt. Und Nummer 6 hatte es nicht einmal für nötig befunden, sie überhaupt zu heiraten. Ihr Lieben, Jesus hält der Frau nicht vor, dass sie 6 Männer gehabt hat. Aber er mutet ihr zu, ihrer tiefsten Lebenswunde und ihrer tiefsten Lebenssehnsucht ins Auge zu schauen. Er mutet ihr zu, dass sie sich selbst als den Menschen erkennt, der sie nun mal ist. Durstig nach Leben, hungrig nach Liebe und doch dabei immer wieder enttäuscht. Vielfach verlassen, schlussendlich verbittert. So wenig Licht, so wenig Leben, so wenig Liebe. Man kann über lebendiges Wasser aber nicht reden, solange man nicht bereit ist, seinem innersten Durst auf die Spur zu kommen. Wenn wir wissen wollen, was lebendiges Wasser wirklich ist und was es für unser Leben bedeutet, dann müssen wir uns mit unserer ungestillten Sehnsucht konfrontieren lassen. Mit unseren Verletzungen, mit unseren wunden Punkten, mit unserem ungelebten Leben, mit der Lieblosigkeit um uns herum. Und das, glaube ich, ist ein großes Problem für so viele Leute, die sich zutiefst nach mehr Licht, Liebe und Leben sehnen. Aber oftmals sind sie nicht bereit, über diese Leere, über diese Sehnsüchte, über die Dunkelheit, über das Abgestorbene, über die fehlende Liebe in ihrem Leben nachzudenken. Das ist so, wie wenn ich zum Arzt gehe und sage, heilen Sie mich, aber beschäftigen Sie sich bloß nicht mit meiner Krankheit. Und wisst ihr, was das große Problem für so viele Menschen an Weihnachten ist? Da kommt dann dieser Weihnachtszauber. Und der wird über all diese ungestillten Sehnsüchte drüber gegossen, wie so eine klebrige Soße. Und dann ist er da oben drüber und er verhüllt es auch für einen kurzen Moment. Aber die Konturen von dem, was da drunter ist, die sind immer noch sichtbar. Und dann sagen die Leute, Weihnachten ist Kitsch. Ja, wie so eine süße Soße, die mit unserem realen Leben nichts zu tun hat. Und das ist ja auch wahr. Aber wie wäre es, ihr Lieben, wie wäre es, wenn wir, anstatt Weihnachten über Bord zu werfen, anfangen würden, etwas an unserem Leben zu ändern, damit Weihnachten zu unserem Leben passt. Jesus, unser Leben mitsamt seinen Dunkelheiten, Wunden und Verletzungen hinhalten. Wir müssen nicht erst das Leben heil machen, damit der Weihnachtszuckerguss drüber kann und alles glänzt. Das Einzige, was wir tun müssen, ist Jesus unseren Scherbenhaufen zu bringen. Wir müssen ihm gegenüber offen und ehrlich sagen, wo unsere Sehnsüchte noch nicht befriedigt wurden. Ihn bitten, Licht, Leben und Liebe in unser Leben zu schenken. Wir überspringen jetzt einen kleinen Abschnitt und machen weiter in Vers 28. Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging hin in die Stadt und sprach zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Und Vers 39, es glaubten aber an ihn viele der Samariter aus dieser Stadt, um des Wortes der Frau willen. Die Frau, nachdem sich Jesus ihr mit seiner Allwissenheit offenbart hat, sie ließ ihren Krug stehen. Die Frau lässt ihre bisherigen Antworten stehen. Sie legt alle Versuche zur Seite, wie sie bislang versucht hat, ihren Lebensdurst selbst in eigener Kraft zu stillen. Irgendetwas ist in diesem Gespräch mit Jesus passiert. Wisst ihr, es ist nicht so, dass ich jetzt plötzlich mit einem Fingerschnipp ihr ganzes Leben geändert hätte. Aber in so, wie so ein erster Dominostein, der ist umgefallen. Licht, Leben und Liebe sind in ihr Leben gekommen. Allein durch dieses eine Gespräch mit Jesus. Allein dadurch, dass sie ihm den Becher mit Wasser gereicht hat. Und dann gehen sie in die Stadt. Diese Frau geht in die Stadt. Zu genau den Menschen, die sie bislang gemieden hat. Merkt ihr eine Veränderung? Sie ging um die Mittagspause Wasser holen, weil sie niemanden treffen sollte und wollte. Und jetzt rennt sie zurück und sie geht zu den Menschen, die sie nicht treffen wollte. Und sie erzählt ihnen, was sie Merkwürdiges erlebt hat. Die Menschen reagieren teils befremdet, teils fasziniert. Und sie machen sich selber auf, um mit eigenen Augen zu sehen, was das für einer ist, dieser Mann am Brunnen. Weil der Frau kann man ja nichts glauben. Also schauen sie selber nach. Dieser Mann, der damit anfängt, uns um einen Becher Wasser zu bitten, aber in dem Maß, wie wir uns auf ihn einlassen, mehr und mehr unseren Lebensdurst stillt. Die Frau macht diese Erfahrung, die Jesus einmal so beschrieben hat: Wes das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Wer von Jesus Christus in seinem Herzen und in seinem Leben wirklich berührt wird, sei es an Weihnachten oder wann auch sonst immer, der oder die kann nicht anders, als davon zu reden. Wer die Erfahrung macht, dass sich das eigene Herz durch die Kraft Gottes mehr und mehr mit Licht, Leben und Liebe füllt, ihr Lieben, der muss davon reden. Das ist ein nahezu untrügliches Zeichen, dass ein Mensch wirklich eine Gotteserfahrung gemacht, wirklich eine Begegnung mit Jesus Christus gehabt hat. Ganz wie die Hirten in der Weihnachtsgeschichte, von denen heißt es: Und sie kamen eilends und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Sie haben Jesus gesehen und sie haben dieses Wort ausgebreitet. Sie haben es erzählt. Das Team darf gerne schon nach vorne kommen, aber bevor wir gleich nochmal miteinander singen werden, wollen wir uns einen Moment der Stille nehmen. Und ich habe noch einen Arbeitsauftrag für dich in dieser Stille. Ich möchte dich einladen, dass du jetzt in dieser ein, zwei Minuten der Stille darüber nachdenkst, welche Dunkelheit in deinem Leben du Jesus geben möchtest. Welchen Zerbruch in deinem Leben du ihm hinlegen möchtest. Welche Sehnsucht in deinem Leben du ihm mitteilen möchtest. Und ich lade dich ein, nutze diese Zeit der Stille für den Dialog mit Gott. Sprich mit ihm in deinen Gedanken und leg ihm das hin, was dir dazu einfällt. Und dann werde ich abschließend für uns beten. Jesus, ich danke dir für jedes Gespräch, das du jetzt gerade geführt hast. Mit Menschen hier im Raum, mit Menschen, die zu Hause zuschauen. Ich danke dir, Jesus, dass du jedes einzelne Gebet gehört hast. Ja, du hast jeden Zerbruch gesehen, den Menschen dir gebracht haben. Du hast jede Sehnsucht gehört, die Menschen dir geäußert haben. Und Herr, ich danke dir so sehr, dass du es bist, der als Antwort darauf lebendiges Wasser hat. Lebendiges Wasser. Ich danke dir, Jesus, für dein Licht, für dein Leben, für deine Liebe, die ins Leben dieser Menschen kommen darf. Und ich bete, dass das jetzt geschieht, Herr, dass du kommst und dass du sie beschenkst mit deinem Licht, Herr, dass es hell wird in ihrem Leben, dass die Dunkelheit weichen muss, Herr. Begegne du jedem von uns und Herr, ich möchte auch noch dafür beten, dass wir ganz neu begreifen, dass da, wo wir eine Begegnung und eine Berührung mit dir haben, da können wir nicht schweigen. Herr, ich bete, dass du unsere Lippen öffnest, dass du unsere Münder öffnest, dass wir nicht von hier rausgehen und sagen, wow, was wurde ich heute gesegnet, sondern dass wir von hier rausgehen und jedem Menschen erzählen, wie wir hier heute gesegnet wurden und dass sie den gleichen Segen verdienen und dass du ihnen den gleichen Segen schenken möchtest. Herr, ich bete, dass du uns wirklich erfüllst, Herr, und dass wir gar nicht wissen, was wir zuerst sagen sollen, weil wir so viel mit dir erleben. Segne uns, Herr Jesus, erfülle uns und Herr, lass uns Kanäle sein deiner Liebe hin zu den Menschen. Amen.